Ich werde gleich noch ein bisschen darstellen, warum er so einflussreich war. Aber gleichzeitig ist diese Wirkungsgeschichte zugleich eine Problemgeschichte. Insofern nämlich, als sie vielleicht einiges von dem Potenzial dessen, was in diesem Denker alles drinsteckt, verschattet, verstellt oder gar nicht bislang wirklich zur Entfaltung gebracht hat. Bleiben wir zunächst mal bei dem Thema der Wirkungsgeschichte, bei dem Thema des Einflusses, den Platon genommen hat, also bei der Fußnotensammlung. Platon ist deswegen der einflussreichste Denker Europas, weil er eine Fußnote hervorgebracht hat, die der zweiteinflussreichste Denker Europas ist, nämlich sein Schüler Aristoteles, der 20 Jahre lang in der von Platon gegründeten Schule der Akademie sozusagen zu den Füßen des Meisters saß und ihm gegenüber zu Platon seine eigene, teilweise dezidiert gegen Platon orientierte Philosophie ausgerichtet hat. Und neben Platon ist Aristoteles, denke ich, wirklich zu der prägenden Gestalt unserer europäischen Kultur geworden. Und dann ging es weiter mit dem Mittelplatonismus, dann kam der Neuplatonismus, dann kam in der Renaissance die neue Belebung der platonischen Philosophie in Gestalt der Renaissance-Akademie von Massimo Ficino. Es gab im 17. Jahrhundert die Cambridger Platon-Schule, die deutschen Idealisten zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben Platon aufgegriffen. Also das platonische Denken zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Geschichte. Und je nachdem nun, wie man diese Geschichte interpretiert, haben die Denker im 20. Jahrhundert sich sehr unterschiedlich zu Platon positioniert. Allerdings meistens eher polemisch, kritisch, Platon in Frage stellen. Einfach deswegen, weil im 20. Jahrhundert die abendländische Geistes- und Philosophiegeschichte vornehmlich als eine Problemgeschichte gedeutet worden ist. Ich möchte nur drei Beispiele nennen. Friedrich Nietzsche, der in Platon seinen Lieblingsfeind erkannte, von dem er glaubte, der böse Sokrates habe diese schönste Frucht der Athener Jugend verdorben. Nietzsche sah sich als dezidierten Antiplatoniker und hat damit eine Platon-Sicht vorbereitet, die im 20. Jahrhundert weiter Epoche gemacht hat. Dann muss man Martin Heidegger erwähnen, der sich intensiv mit Platon beschäftigt hat, in Platon aber letztlich den Urheber einer Metaphysik erkannte, von der Heidegger glaubte, dass sie unheilvoll für die gesamte europäische Geistesgeschichte ist. Platon als der Begründer der Metaphysik des Gestellens, wie Heidegger das später nannte, wenn wir jetzt nicht diskutieren, vielleicht noch später. Und dann natürlich Karl Popper, der große Karl Popper, der in Platon den Protofaschisten par excellence erkannte und meinte, die platonische Philosophie habe geradlinig den Faschismus des 20. Jahrhunderts vorbereitet. Wenn man das einfach nur so rekapituliert, dann verstehen Sie, dass es schon einigermaßen mutig ist, wenn ein relativ bislang unbedeutender Philosoph wie ich herkomme und sage, Platon ist der Philosoph der Zukunft Europas. Einfach deswegen, weil in diesem Denker noch ein großes Potenzial schlummert, das durch die gerade skizzierte Wirkungsgeschichte letztlich verschattet und verstellt worden ist. Weshalb ich dem guten Hölderlin beipflichte, wenn er sagte, Platon war lieb, man hat schwer an dir gesündigt. In Platon steckt noch sehr viel mehr, als wir bislang verstanden haben. Es geht nach meinem Dafürhalten darum, Sie verstehen das jetzt, wenn ich das so formuliere, den nicht-platonischen Platon wieder zu entdecken. Und dafür gibt es drei Grundregeln der Annäherung an Platon, die ich Ihnen allen, wenn Sie denn jemals sich mit Platon beschäftigen wollen, was ich hoffe, dass Sie das im Anschluss an diesen Abend tun werden, bitte beherzigen sollten. Die erste Regel, man sollte Platon nie von hinten, sondern man muss ihn von vorne lesen. Was meine ich damit? Wir sollten ihn nicht durch die gerade beschriebene Wirkungsgeschichte hindurchlesen, denn dann bekommt man unweigerlich einen aristotelischen Platon, und das ist nicht der echte Platon, sondern man sollte Platon durch seine Vorgeschichte hindurchlesen oder sich über die Vorgeschichte ihm annähern, das heißt über die älteste griechische Philosophie, die sogenannten Vorsokratiker, ja letztlich sogar aus der Mythologie heraus, die bei Platon allgegenwärtig ist. Dann bekommt man einen viel frischeren Blick auf Platon. Also Platon von vorne lesen und nicht von hinten. Zweite Regel, Sie sollen Platon von hinten lesen und nicht von vorne. Das habe ich gerade das Gegenteil behauptet. Meine aber was anderes, nämlich Platon hat ja eine ganze Menge Texte geschrieben. 36 Dialoge, 24 von denen sind sicher echt. Was man tun sollte, wenn man wirklich in die Tiefe des platonischen Denkens einsteigen und das schlummernde Potenzial dieses Denkers entfalten möchte, man sollte mit dem letzten Dialog beginnen. Nämlich dem Dialog Nomoi, da das spätere Platon, sein Vermächtnis, auf das ich gleich noch etwas genauer zu sprechen kommen werde. Aber vorher muss ich noch die dritte hermeneutische Grundregel nennen. Nämlich, man muss bei Platon immer bedenken, dass er ein Literat ist. Das heißt, man darf ihn nie mit den Rednern in seinen Dialogen verwechseln, denen er sicherlich Teile seiner Philosophie in den Mund gelegt hat. Aber Platon selber hält sich immer zurück. Er taucht in seinen Dialogen nicht auf. Da reden andere. Und wenn man sozusagen das, was die anderen Redner seiner Dialoge in diesen Dialogen sagen, für Platons bare oder für Platons reine Lehre hält, dann wäre das etwa so, wie wenn sie die Äußerung von Macbeth oder Hamlet für Shakespeares Philosophie halten. Man greift leicht daneben. Man muss deswegen vorsichtig sein. Der einzige Text, bei dem es nicht unwahrscheinlich ist, also platonische Text, bei dem es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir Platons authentische Stimme vernehmen oder sozusagen sein Vermächtnis, ist eben dieses gerade erwähnte späte Mammutwerk. Es nimmt mehr als ein Viertel des gesamten Corpus Platonicus in Anspruch, nämlich die Schrift über die Gesetze Nomoi. Der einzige Text Platons, in dem Sokrates nicht auftaucht, sondern an der Stelle von Sokrates haben wir es da mit einem namentlich nicht weiter erwähnten Athener zu tun, der in diesem Dialog in einem eigentümlichen Szenario präsentiert wird, nämlich wir werden als Leser die Zeugen einer Wanderung. Dieser Athener spaziert mit zwei Herren, alle drei sind im fortgeschrittenen Alter, durch die, wie ich bestätigen kann, malerische Bergwelt Kretas zur Höhle des Zeus. Und diese drei Herren unterhalten sich über Politik. Und das ist eine lange Wanderung. Wie gesagt, der Dialog ist extrem lang. Also ich glaube, wenn man ihn tatsächlich lesen würde, würden die wahrscheinlich 15 oder 16 Stunden dafür brauchen. Also so lang sind die etwa gewandert. Wahrscheinlich haben sie auch mal eine Pause gemacht, wir wissen es nicht genau. Aber dieser Dialog kreist um politische Fragen. Und es geht letztlich darum, was ist der Sinn der Politik? Worum geht es eigentlich in der Politik? Oder, um es noch etwas pointierter zu sagen, was müssen wir Menschen eigentlich tun? Wie können wir unsere Gemeinwesen einrichten, um ein gutes und erfülltes Leben zu führen? In dem Dialogsetting wird diese Frage aufgehängt an der Situation, dass einer dieser drei Wanderfreunde, ein gewisser Kleinias aus Kreta, den Auftrag hat, das war damals nicht unüblich, für eine neu zu gründende Kolonie, also eine Tochterstadt, eine Verfassung zu schreiben. Und so reden diese drei letztlich darüber, wie man eigentlich auf eine gute und sinnvolle Weise für ein Gemeinwesen, für eine Polis, eine Verfassung schreiben kann. Der besagte Athener hat dabei eine bemerkenswerte Idee, von der ich glaube, dass sie unseren heutigen Gesetzgebern auch durchaus als Inspiration dienen könnte. Er sagt nämlich, vor jedem Gesetz, das wir hier jetzt so fiktiv mal formulieren, brauchen wir immer eine Vorrede, die erläutert, warum der Gesetzgeber dieses Gesetz erlässt. Also eine Begründung. Und dadurch kommt die Philosophie ins Spiel, denn auf diese Weise werden diese drei Gesprächspartner dazu genötigt, Rechenschaft darüber abzulegen, was eigentlich ihre Idee davon ist, worum es in einer Polis, worum es in der Politik geht. Die Antwort auf diese Frage gibt der namenlose Athener schon relativ früh im Text. Er sagt, der Sinn und das Ziel eines jeden Gemeinwesens sind Freundschaft und Harmonie der Bürgerinnen und Bürger einer Polis. Aber wie kommt man dahin? Woran soll man Maß nehmen? Diese Frage rückt im vierten von insgesamt 12 Büchern der Nomoi sehr schnell ins Zentrum. Es geht um die Frage des Maßes. Woran sollte der Gesetzgeber Maß nehmen, wenn er denn seine Polis zu einem Raum des guten Lebens machen will? Die gleiche Frage ist aber, es ist im Prinzip dieselbe Frage wie die, woran sollte jeder einzelne Mensch, jeder Bürger und jede Bürgerin einer Polis Maß nehmen, wenn sie denn ein gutes Leben führen möchte? Die Antwort, die der namenlose Athener auf diese Frage gibt, ist, wie ich glaube, sehr gut geeignet, um uns ins Zentrum der platonischen Philosophie zu führen. Sie lautet zunächst einmal an Ort und Stelle im vierten Buch der Nomoi, können Sie nachlesen, das Maß aller Dinge sei Theos, Gott. Und der namenlose Athener pointiert das ausdrücklich gegen eine andere, der damaligen Welt geläufige These, die auf den Sophisten Protagoras zurückgeht, der sagte, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Homo Mensura-Satz. Nein, der namenlose Athener sagt, Gott ist das Maß aller Dinge. Damit aber stellt sich für jeden Interpreten eine grundstürzende Frage, nämlich, wer oder was in Gottes Namen ist der Gott, von dem hier die Rede ist. Es ist ganz sicherlich nicht der Gott, den wir aus der christlichen Tradition als den Gott Jakobs, Isaaks und Abrahams kennen, den Gott der abrahamitischen Religion, des Islam, des Judentums und des Christentums. Das liegt den Griechen völlig fern. Die Idee eines Schöpfergottes, der irgendwie von außen her die Welt geschaffen hat, die gibt es in Griechenland nicht. Es sind aber ganz sicher auch nicht die berühmten olympischen Götter, von denen die Mythologie so bunte, fabelhafte Geschichten erzählt, denn wir wissen, dass Platon dem gegenüber auch durchaus skeptisch gegenüberstand. Nein, die Frage, wer denn der Gott oder das Göttliche ist, an dem Maß zu nehmen, uns instand setzt, für unser Gemeinwesen und unser eigenes Leben das rechte Maß zu finden, diese Frage beantwortet Platon wiederum durch den Mund seines Atheners erst im 10. Buch, der Nomoi, wo die Herren darüber ins Gespräch kommen, was es denn eigentlich mit dem Göttlichen auf sich hat. Das ist nun ein relativ komplizierter Gedankengang, den ich Ihnen ersparen will. Ich komme im Prinzip gleich auf die Pointe, auf das Resultat dieser Argumentation, die Sie dort nachlesen können. Nämlich dort, wo der namenlose Athener die These vertritt, der Gott oder sagen wir das Göttliche an dem Maß zu nehmen, den Staatsmann und jeden einzelnen Menschen in die Lage versetzt, ein gutes Leben zu führen, sei Psyche. Das steht im griechischen Text. Wenn Sie dann in die deutsche Übersetzung schauen, steht da meistens Seele, was zu einer Flut von Missverständnissen geführt hat. Denn das griechische Wort Psyche bedeutet zwar irgendwann auch Seele, aber es bedeutet zunächst etwas anderes, nämlich das, was ich in meiner Sprache mit Lebendigkeit übersetzen würde. An einer anderen Stelle, im Dialog Kratylos, lässt Platon Sokrates einmal eine Definition dessen vortragen, was Psyche sei. Und dort sagt Sokrates, Psyche sei dasjenige, was die Physis, ich sage gleich, was das bedeutet, trägt und hält. Was heißt Physis? Physis ist ein Wort, das wir im Deutschen meistens mit Natur übersetzen. Aber auch das ist wieder eine Übersetzung, die letztlich zu kurz greift, weil das griechische Wort Physis meint sehr viel mehr als das, was wir mit Natur assoziieren. Wir denken bei Natur meistens an die Summe aller Bäume, Büsche, Pflanzen, Wolken, Seen, Tiere und so weiter und so fort, also an das, was nicht von Menschenhand gemacht ist. Griechisch gedacht meint Physis aber etwas anderes. Die Endung is markiert, es geht hier um ein substantiviertes Verb. Es geht um ein Geschehen. Welches Geschehen? Das Geschehen, das wir vielleicht am besten Wachstum nennen können. Physis, das ist das sich Entfalten einer Pflanze, die aus dem Dunklen des Erdreichs, gleichsam aus dem Nichts ans Licht drängt, sich entfaltet, blüht, Frucht trägt, welkt und wieder zurückkehrt. Das alles ist Physis. Und was nun Sokrates, und ich denke mit ihm Platon, sagt, ist Psyche, Lebendigkeit, ist dasjenige, was diesen Prozess des Wachsen und Werdens, des In-Erscheinungstretens trägt und hält. Psyche, so können Sie es vielleicht auf die Formel bringen, ist in Platons Verständnis dasjenige, was dafür Sorge trägt, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. Lebendigkeit, um es nochmal so rum zu sagen, ist für Platon der Sinn von Sein. Sein ist Lebendigkeit. Diese Welt, in der wir alle miteinander leben, kann von Platon deswegen als das größte, umfassendste und dann auch schönste Zoon, das heißt Lebewesen, charakterisiert. Alles, was ist, lebt. Alles, was ist, ist lebendig. Psyche ist das Grundprinzip des Seins. Das ist, wenn Sie so wollen, der Kern, die Mitte, das Gravitationszentrum der platonischen Philosophie. Und alles andere, was Sie so kennen, Ideenlehre und Pipapo, das gruppiert sich letztlich um diesen zentralen Schlüsselgedanken. Ich pointiere den deswegen so, weil ich glaube, dass wir von hier aus uns auch verständlich machen können, warum in Platon tatsächlich ein Potenzial schlummert, das für das 21. Jahrhundert und unsere gemeinsame Zukunft von großer Bedeutung ist. Denn eines müssen wir ja alle sagen oder sehen. Wir stehen heute vor einer großen Herausforderung, die wir gemeinhin Klimawandel oder Erderwärmung nennen. Wir haben seit dem 17. Jahrhundert, da könnte man nur noch einen eigenen Vortrag darüber halten, uns als westliche Zivilisation und inzwischen infolge der Ökonomie des Westens, die global geworden ist, als Weltzivilisation auf eine, wie ich glaube, bedrohliche Weise von der Natur entfremdet. Wir haben die Lebendigkeit dieser Welt aus den Augen verloren und durch eine letztlich technisch-maschinelle, von Ökonomie getriebene Welt ersetzt. So gesehen hatten die Denker des 20. Jahrhunderts recht, die diese Metaphysik der Technik, der Maschine oder, um nochmal Heidegger zu bemühen, des Gestells dafür verantwortlich machten, dass wir auf gravierende Probleme zusteuern. Nur eben ist das nicht Platon. Sondern in Platon finden Sie eine Metaphysik, eine geistige Matrix, die um Lebendigkeit kreist und von daher uns ein geistiges Rüstzeug, ein geistiges Instrumentarium an die Hand gibt, wie wir mit den Herausforderungen des Klimawandels und der ökologischen Krise, um nicht zu sagen Katastrophe, vielleicht doch umgehen können. Ich möchte das, einen Punkt möchte ich gerne noch machen, noch an einem anderen Punkt erkennbar machen, der aus der weiteren Überlegung Platons hervorgeht. Es geht ja Platon, wie ich sagte, gerade auch in dem Dialog der Nomoi, um die Frage, was ist das gute Leben? Was ist das gute Leben? Was ist das Maß aller Dinge? Wie hilft uns nun die Erkenntnis, wenn Sie einfach mal probeweise mit Platon mitgehen und sagen, Sein ist Lebendigkeit, wie hilft uns die Erkenntnis, dass das Grundwesen dieser Welt Lebendigkeit ist, wenn wir danach fragen, woran wir für unser politisches und individuelles Leben Maß nehmen sollen? Die Antwort, die Platon darauf gibt, ist eine zutiefst griechische und auch philosophische. Insofern, als Platon eben bei der Frage nach dem Maß jetzt nicht auf irgendwelche moralischen Imperative rekurriert. Er beruft sich nicht auf göttliche Gesetzgeber, die am Berg Sinai 10 Gebote erlassen haben oder dergleichen. Sondern was er macht, und das ist der eigentliche Impuls der griechischen Philosophie, er versucht aus der Einsicht in das Wesen dieser Welt, Lebendigkeit, heraus die Kriterien zu destillieren, die wir brauchen, um ein Maß für unser Leben zu finden. Und da kommt Ihnen nun eine Beobachtung, die aus der Beschäftigung, aus dem genauen Hinsehen, aus der Theoria, wie die Griechen das nannten, dieser Welt hervorgegangen ist, zu Pass, die bereits Platons Vorgänger angestellt hatten, allen voran der berühmte Heraklit. Nämlich die, dass alles, was lebt, eine Tendenz in sich trägt, eine Richtung hat, auf etwas hinstrebt, hinarbeitet. Ob bewusst oder unbewusst, spielt dabei keine Rolle. Alles, was lebt, das ist die große Erkenntnis, die schon Heraklit hatte und aus der Platon dann eine große Sache macht. Alles, was lebendig ist, strebt nach einem Zustand, den die Griechen Harmonie nannten. Stimmigkeit, Übereinstimmung mit sich selbst, Einklang mit sich. Ein Zustand, bei dem aus einer Vielfalt von Aspekten ein in sich stimmiges Ganzes wird. Systemische Balance, so könnten Sie es auch nennen. Alles, was lebt, strebt nach einer solchen Balance. Um ein Missverständnis zu vermeiden, wenn Sie Harmonie hören, dürfen Sie nicht an harmonistisch denken. Ja, es geht hier nicht um Piep, 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 wir haben uns alle lieb oder Friede vor der Eierkugel oder sowas. Ja? Sondern die Harmonie ist etwas durchaus Spannungsvolles, wo auch antagonistische Kräfte, die gegeneinander arbeiten, doch so ins Verhältnis gesetzt werden, dass es stimmt. Sie hatten erwähnt, ich habe in meiner Jugend lange Fußball gespielt. Ja. Eine gute, stimmige Fußballmannschaft ist eine, in der Sie ganz unterschiedliche Leute haben, die aber doch alle so miteinander interagieren, dass ein stimmiges Ganzes dabei wird. Sie können das auf einen Chor, auf ein Orchester übertragen. Das sind alles Bilder für das, was die Griechen, an das die Griechen dachten, so, als sie das Wort Harmonie hören. Es geht um Übereinstimmung, es geht um das Gleichgewicht in einem komplexen, diversen System. Das ist die Grundidee. Und aus dieser Grundidee werden alle weiteren Überlegungen in der platonischen Philosophie zur Ethik, zur Politik und dergleichen hergeleitet. Nicht nur der platonischen Philosophie, im Prinzip ist das ein gesamtgriechisches Kulturgut. Zum Beispiel die Medizinschule der Antike, Hippokrates und die hippokratische Medizin, hatten die Idee, die Gesundheit des Leibes liegt genau darin oder ist genau dann gegeben, wenn alle ihre Organe und Körperfunktionen so miteinander übereinstimmen, dass sie es gar nicht merken. Und wenn das der Fall ist, dann sind sie gesund. Im Blick auf die Politik, das ist die Pointe in Platons großen Dialog Politeia, wird der Idealzustand einer Polis als Gerechtigkeit beschrieben. Und Gerechtigkeit, so definiert Platon sie, liegt überall davor, wo alle Bürgerinnen und Bürger eines Gemeinwesens sich in ihrer persönlichen, individuellen Besonderheit entfalten können. Und zwar so, dass sie dabei den anderen nicht im Wege stehen, sondern alle so miteinander interagieren, dass die Summe der Teile, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Das wäre die Idee von Gerechtigkeit. Im Blick auf die Wirtschaft interpretiert Platon das Ideal, die Harmonie, die Gesundheit eines Unternehmens darin, wenn es autark ist, wenn es nachhaltig ist, wenn es aus sich heraus sozusagen die Ressourcen generieren kann, die es braucht, ohne die Ressourcen so zu verschwenden, dass sie eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Und schließlich für das individuelle Leben des Menschen definiert Platon die Harmonie, die er dann auch als Eudaimonia, als Glückseligkeit beschreibt, als den Zustand, in dem der Mensch mit seinen Emotionen, mit seinen Affekten, mit seiner Rationalität mit sich selbst im Einklang ist und sich gleichzeitig mit dem Gemeinwesen der Polis, in der er lebt, ebenfalls im Einklang weiß. Wo das der Fall ist, das ist Platons große These, da sind wir glücklich. Dann können wir Ja sagen zu unserem Leben, Ja sagen zu dem, was wir sind. Ich glaube, dass diese Philosophie tatsächlich hilfreich sein kann für die Situation der Menschheit zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wo wir ja irgendwie auch händeringend nach einem Maß suchen, an dem wir die globale Politik, die globale Ökonomie und sicherlich auch unser eigenes individuelles und privates Leben ausrichten können. Und wo wir natürlich feststellen müssen, dass viele Maßgaben, die wir so erprobt haben, ob sie nun aus der Religion kommen oder aus der Moralphilosophie kommen, vielleicht auch aus dem Humanismus der Renaissance, so nicht mehr funktionieren. Aber auf diese Weise ist ein geistiges Vakuum in unserer Welt entstanden, das nun dazu führt, dass, sagen wir mal, solche Kräfte wie die Ökonomie oder auch die Technologie letztlich zu einer beherrschenden Kraft in unserer modernen Welt geworden sind, die ihre Imperative uns Menschen aufzwingen, ohne dass wir überhaupt noch geistig dem gewachsen leben. Ich glaube, was wir heute dringend brauchen, angesichts des Klimawandels, aber genauso angesichts der Heraufkunft eines neuen digitalen Zeitalters, das uns intelligente Maschinen in Aussicht stellt, das ist ein geistiges Framework, wie man auf Englisch sagt, ja, ein geistiges Paradigma, das uns überhaupt erst in die Lage versetzt, Werte zu formulieren, Maßstäbe zu finden, Kriterien zu ermitteln, nach denen wir diese neuen Technologien so in den Dienst von uns Menschen nehmen wollen, dass nicht wir zu Sklaven der Technik werden, wir laufen im Augenblick Gefahr, das zu werden, sondern dass wir uns die Technik untertan machen, und zwar im Dienste der Lebendigkeit. Das ist für mich die Message, die wir aus einem 2500 Jahre alten Philosophen herausdestillieren können, von der ich glaube, dass sie zeitgemäß ist. Und ich glaube, was Platon wollte, war letztlich, er wollte eine Philosophie entwickeln, eine geistige Matrix schaffen, auf deren Grundlage Menschen die Möglichkeit haben, wirklich, wirklich, wirklich lebendig zu sein. Und das heißt, die Potenziale des Menschseins, die in uns allen schlummern, zur Entfaltung zu bringen, in Schönheit, in Wahrheit und in Güte. Das war es, was ich vorausschicken wollte. Jetzt habe ich doch relativ lang geredet, aber doch, es geht, glaube ich, noch. Ja, das Beste ist das Maß, sagte Platon. Und jetzt bin ich gespannt, wie wir darüber ins Gespräch kommen.